ARD Sounds.
Für Menschen, die regelmäßig zwischen Schwerin und Hamburg pendeln, ist es seit Monaten der absolute Super-GAU wegen der Generalsanierung der Deutschen Bahn. Hamburg-Berlin kann auf direktem Wege seit mehr als 9 Monaten kein Zug mehr fahren. Entweder geht's nur mit langen Umwegen oder dem Bus über die Autobahn. Nun soll's bald geschafft sein und wir schauen heute mal auf den aktuellen Stand. Ihr hört MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Mirja Freie und ihr hört uns zum Beispiel in der ARD Sounds App. 165 Kilometer neue Gleise, 250 neue Weichen und ganze 28 Bahnhöfe, die komplett modernisiert werden. Darum dauert es mit der Generalsanierung der Deutschen Bahn Hamburg-Berlin halt auch ein bisschen länger. Ich vermute mal, dass bei uns im Land schon so ziemlich jeder einmal in diesem Zug auf der Strecke unterwegs gewesen ist. Normalerweise, da reisen wir dort mit gut 200 Stundenkilometer durch die Landschaften. Aber seit dem 1. August 2025 herrscht absoluter Ausnahmezustand, also Stillstand. Und ich habe heute zwei Gäste hier, die das Projekt aus völlig unterschiedlichen Perspektiven gerade erleben. Warum, das hört ihr hier gleich. Bei mir sind jetzt jedenfalls Christoph Kümmritz und Theresa Hebert, beide aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Hi ihr zwei.
Moin.
Moinsinn. Schön, dass ihr heute da seid. Christoph, gleich die erste Frage an dich, die sich jetzt auch enorm viele Pendler und Bahnreisende natürlich schon gestellt haben und manchmal wahrscheinlich auch immer noch stellen. Warum musste die ganze Strecke und vor allem, warum musste sie so lange gesperrt werden?
Berechtigte, total berechtigte Frage. Wir reden ja über 278 Kilometer. Das ist die Strecke zwischen Hamburg und Berlin und das ist wirklich eine der am meisten befahrensten Strecken in ganz Deutschland. Fast 500 Züge fahren da, also Regionalexpress, ICE, normaler Regionalbahn, aber auch Güterzüge zum Beispiel. Und ja, diese Strecke hat echt gelitten in den letzten Jahren. Die Abnutzung war so groß, dass man einfach gesagt hat, okay, wir können jetzt hier und da mal was flicken und mal was machen, aber dann müssen wir wieder sperren und dann...
Was ja auch stattgefunden hat.
Oder der Gedanke war, komm, wir machen es einmal richtig, wir machen mal vorne und hinten ein Stoppschild, wir machen jetzt hier mal 9 Monate Pustekuchen mit Bahnverkehr, aber dafür können wir alle Arbeiten komplett durchziehen und das war einfach der Gedanke dieser Generalsanierung.
Ja, ist natürlich auch nachvollziehbar. Und wir haben hier tatsächlich bei MV im Fokus auch relativ am Anfang schon mal über die Sperrung gesprochen und haben dann so einen Selbstversuch, den Pendlertest gemacht für euch da draußen, um herauszufinden, wie lange dauert es denn jetzt überhaupt. Die Folge, die könnt ihr natürlich gerne nochmal anhören. Ihr findet sie bei uns auch in den Shownotes verlinkt. Ja, und da tauchte nur ganz kurz eigentlich die Frage auf, was eigentlich gerade alles saniert wird. Und Christoph, du weißt es aber ganz genau, ne? Mhm.
Genau, wir haben im November angefangen dort zu drehen, also als die Arbeiten ungefähr 4 Monate schon liefen und man muss sich das vorstellen, wirklich mehr als die Hälfte aller Gleise sind ausgetauscht worden, dazu 250 Weichen, einige sind auch komplett neu dazugekommen, es gibt jetzt sogenannte Umfahrstrecken, das heißt man hat das, du sitzt in einem Regionalexpress und dann musst du warten, dass der ICE vorbeigefahren ist und so weiter, damit das jetzt noch besser funktioniert, auf Gleisen überholen ist halt einfach schwierig, du brauchst so eine Ausweichmöglichkeit, davon sind einige neu gebaut worden, ja und auch Bahnhöfe sind natürlich teilweise wirklich komplett modernisiert worden, bestes Beispiel Ludwigslust, da haben jetzt alle Bahnsteige die Länge, die sie brauchen, um wirklich auch alle Züge annehmen zu können. Die sind barrierefrei, da ist ein neuer Aufzug eingebaut worden und. Insgesamt wirklich fast 30 Bahnhöfe entlang der gesamten Strecke unterschiedlichen Ausmaßes, aber trotzdem wirklich eine riesige Baumaßnahme.
Jetzt hast du eben gerade gesagt, du hast gedreht. Das heißt, ihr wart mit dem Fernsehteam vor Ort.
Genau, wir haben eine Nordreportage gedreht. Angefangen haben wir im November, das war ungefähr so die Halbzeit der Bauarbeiten, bis dahin lief wirklich alles sehr, sehr gut. Dann fing es langsam an, schon ein bisschen kalt zu werden, aber gut, klar, Ende November hat man mal so 1, 2, 3 Tage, wo es mal -1, 2, 3 Grad ist, ein bisschen Schneegriesel, aber da waren alle noch wirklich entspannt auf der Baustelle. Das ist ein 2,2 Milliarden Projekt, da kann mal was hier und da sich verändern im Laufe des Prozesses. Aber also Anfang November oder Ende November war noch alles in Ordnung.
Die Nordreportage, wann kommt die? War die schon?
Die läuft am 14.04. um 18.15 Uhr im NDR Fernsehen und danach natürlich auch in der ARD Mediathek.
Großartig. Das heißt, da kann man sich da ganz genau angucken, was du alles erlebt hast. Das heißt, du standst ja auch mittendrin, warst tatsächlich gefühlt bei jeder Weichenverlegung auch mit dabei. Da stellt man sich die Frage, Resi, du wahrscheinlich auch, ne? Wie sieht das denn vor Ort aus, wenn man da so hunderte Weichen austauscht?
Ja, das ist schön Kümmis Thema hier.
Ja, genau. Das ist absolut mein Thema. Nein, das ist wirklich irre, wenn wirklich auf dieser gesamten Strecke, und wir waren ja immer so partiell. Also man muss sich das vorstellen, auf diesen 278 Kilometern 120, 130 Baustellen parallel. Also hier wird eine Weiche eingesetzt, dort werden Oberleitungsmasten hingestellt, woanders werden wieder Signalmasten mit Helikopter eingeflogen. Also das ist wirklich ein Riesengewusel, wie so ein Ameisenhaufen entlang der Strecke gewesen. Und da ist natürlich dann extrem wichtig auch, dass die Logistik stimmt, dass die richtigen Teile am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind, weil jede kleine Verzögerung hat dann wieder Folgen. Wenn das eine nicht fertig ist, kann mit dem nächsten nicht weitergemacht werden. Also das ist schon eine logistische Meisterleistung, die da einfach geleistet wurde. Wir werden nachher noch ein bisschen drüber sprechen, warum es dann am Ende doch ein bisschen länger dauert. Aber das ist wirklich immens. Und wenn man neben so einem Gleisumbauzug steht, Heinrich der Starke,
ja.
Das ist ein Name, genau. Es gibt einige wenige große Gleisbauunternehmen in Deutschland und dieses Unternehmen hier, was hier zugange war, gibt all seinen Umbauzügen Namen. Heinrich der Starke, den haben wir begleitet und das ist wirklich irre, wenn der, ich sag mal, in Fahrtrichtung vorne die alten Gleise hochhebt, die Schwellen und den Schotter rausnimmt, dann quasi mehr oder minder in der Luft hängt und dort, wo er in der Luft hängt, werden die neuen Schwellen, die neuen Gleise wieder automatisch reingelegt und das macht er mit der rasanten Geschwindigkeit von 600 Metern pro Stunde. Das sieht sehr, sehr langsam aus, aber wenn man sich das dann überlegt, in so einer Schicht wird dann schon einiges an Kilometern geschafft.
Klingt total spektakulär. Also alleine das mit dem Hubschrauber, dass da Teile hin und her getragen werden.
Es ist einfach schneller. Es ist einfach deutlich schneller. Alle 4-5 Minuten kam der Hubschrauber, hat so einen Signalmasten, die sind vorgefertigt für Stopp- und Fahrsignale und so weiter, einfach abgeholt. Und unten in den Gleisen waren 3 Teams unterwegs. Eins hat immer das aktuelle Signal angeschraubt. Das nächste ist schon wieder zum nächsten Fundament gegangen und das letzte Team hat noch Restarbeiten gemacht, bevor es dann wieder zum nächsten Fundament gewechselt wurde. Also das war wirklich wie das Brezelbacken. 30 Signale an einem Tag. Dafür braucht man normalerweise 1-2 Wochen.
Das klingt so, also wirklich, für Menschen, ne, wie die hier im Studio sitzen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Resi, ich schlacker da mit meinen Ohren und denke mir so, ich finde das so irre, wie die Menschen auch überhaupt, oder die Bauarbeitende auf den Baustellen überhaupt wissen, wo welches Teil, welche Schraube hingehört. Also ich finde das immer
immens.
Faszinierend.
Auf jeden Fall, ich finde auch wirklich diese Bilder mit dem Helikopter oder Helikoptern, Wahnsinn. Die sind ja auch nicht wirklich, jetzt sag ich mal, 10 Kilometer oben, logischerweise nicht, sondern sie fliegen ja wirklich tief. Das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Und dieser Heinrich der Starke, der hat mich auch so ein bisschen vom Hocker gerissen. Dass es sowas gibt, weiß natürlich Dödel-Theresa nicht. war wirklich sehr beeindruckend, dass solche Maschinen wirklich sowas leisten und wie sie es leisten und vor allem in welcher Schnelligkeit. Also ja, wird natürlich auch gebraucht auf so einer Baustelle.
Und mit welcher Ruhe und Präzision die auch arbeiten. Ne? Also da weiß jeder genau, welchen Handgriff er zu tun hat. Da überrascht auch niemand mehr irgendetwas. Und besonders beeindruckend war für uns, als der Hubschrauber in der Luft war, haben wir vorsichtig angefragt, ob wir eventuell auch unsere Kameradrohne mal aufsteigen lassen dürften. Wir würden auf Entfernung bleiben. Ja, und der Helikopterpilot, mit dem hatten wir dann nur so Funkkontakt. Stört mich nicht, ist mir egal. Also da merkst du einfach, der macht den ganzen Tag nichts anderes, der weiß genau, was er tut.
Ja, toll. Wahnsinn. Und jetzt hatten wir eingangs ja gesagt, ihr habt zwei völlig unterschiedliche Perspektiven. Wir haben jetzt gehört, Christoph ist auf jeden Fall so als Baumeister unterwegs. Theresa, wie ist das denn bei dir?
Ja, ich bin ja, wenn dann, die Pendlerin gewesen. Also ich war natürlich erstmal extrem genervt, wenn es in Richtung Hamburg gehen musste. Heißt also, ich muss in einer der 200 Ersatzbusse einsteigen, lila Farben aus Schwerin. Das ist eine Herausforderung, weshalb ich manchmal auch dachte, okay, vielleicht doch lieber mit dem Auto oder man bildet halt wirklich Fahrgemeinschaften. Aber für die Pendler, für die Bahnreisenden ist es wirklich der Wahnsinn gewesen und aktuell ja immer noch, mit diesen Bussen durch die Gegend zu fahren. Also ich fand es eine enorme Herausforderung und vor allem dieser Zeitaufwand. Ne?
Man ist ja wirklich, dauert ja auch.
Ja, du bist ja gewohnt,
länger.
Genau, mit dem ICE von Schwerin nach Hamburg in 55 Minuten zu fahren. Ja, sitzt du kurz im Bordbistro, trinkst einen Kapu und bist durch. Nein, und jetzt sitzt du gefühlt fast 2 Stunden in so einem Ersatzbus.
Schlenkibus.
Schlenkibus, juckelst da so ein bisschen über die Autobahn.
Auf der A24, wunderbar.
Genau, und steigst dann irgendwie U-Bahn-Station Steinfurter Allee in Hamburg aus und denkst so, ja, geht noch weiter. Also es war schon eine Herausforderung, muss ich wirklich sagen.
Also ich kann euch sagen, aus meinem Alltag, ich wohne ja hier noch weiter hinten als ihr, also in Greifswald. Und bis da die Züge hinkommen, also aus meine ganze Verwandtschaft, die aus Bremen anreisen muss, die wurden alle umgeleitet über Berlin. Ich meine, da geht's noch, aber du fährst dann halt, ich glaube, 6,5, 7 Stunden. Ne? Also
Wahnsinn.
Viel länger. Ja, viel, viel länger. Sonst gab es immer die tolle Verbindung, die nach 4,5 oder 4 Stunden schon da war. Das war viel, viel netter. Da freuen wir uns drauf. Jetzt hattet ihr aber gesagt, es hat sich alles verzögert und ich habe eine Vermutung, an was das liegt. Wir hatten im Januar, also für mich einen der schlimmsten Wintereinbrüche überhaupt.
Ja.
Weißt, da gibt es einige, die würden das jetzt so nicht unterschreiben, aber ich kann sagen, ey, so viel Eis vor allem, was ich gesehen habe, womit ich auch zu kämpfen hatte persönlich, es war sehr frostig und da habe ich gedacht, da stand wahrscheinlich die Baustelle still und gar nichts ging mehr. Ne?
Genau so war es im Endeffekt. Also egal, mit wem man gesprochen hat, es ging ja irgendwie so, ja, rund um Weihnachten ging es los.
Ja, genau, mit so ein bisschen Schneefussel, sag ich mal, ne?
Ja, aber und dann dachte ja jeder hier bei uns in Mecklenburg oder Vorpommern, ja, das ist jetzt die klassische Woche.
Ja.
Und danach wird es wieder matschegrau,
ja.
7, 8 Grad, Regen, so. Bäh, Mecklenburger Winter, ja, nix da. Diese Frostperiode hat ja wirklich angehalten und auch wenn wir das jetzt vielleicht 2 Monate später schon wieder fast vergessen haben.
Und so belächelt vor allem.
Und so belächelt. Ja. Die hat angehalten 8, 9 Wochen.
Oh Gott,
und das Problem ist, das waren jetzt keine arktischen oder sibirischen Temperaturen, aber einfach dieser Dauerfrost, der zieht natürlich in den Boden rein. Und für die Bahn, für die Generalsanierung, das Schlimme und schwer einzukalkulierende war, es war wirklich von der gesamten Strecke von Berlin bis Hamburg. Also du konntest auch nicht sagen, okay, wir können jetzt irgendwie rund um Hagenow oder Ludwigslust gerade nicht bauen, dafür bauen wir in Wittenberge. Das ging alles nicht. Der Schotter, wenn du da Gleise wechseln willst, der ist zusammengefroren. Du kriegst den nicht sinnvoll raus. Wenn du Bahnsteige bauen willst, ja, da sind Fertigkomponenten, Steine, Betonsteine, die schon fertig sind, aber die müssen natürlich auch mit Beton fixiert werden. Du kannst aber bei Minusgraden keinen Beton gießen oder die Brücken, wie über den Ludwigsluster Kanal in Ludwigslust oder auch in Wittenberge, du kannst keine Kubikmeter Beton gießen, wenn der nicht sinnvoll aushärten kann bei Minusgraden, dir würde einfach die Brücke kaputt frieren, bevor sie hart geworden ist. Also du kommst nicht weiter und ja, das Problem hatten ja alle, egal ob Häuslebauer, Straßenbauer, Brückenbauer, die städtischen Bauhöfe, die alle irgendwie Pläne hatten, was sie noch bauen wollten. Wir haben im Nordmagazin berichtet, dass der Hochbau in Mecklenburg-Vorpommern quasi schon seit Wochen stillsteht und genau dieses Problem hatte die Bahn mit der Generalsanierung daneben leider auch.
Ja. Absolut. Jetzt heißt es aber, es gibt ja trotzdem relativ gute Nachrichten. Wir sind doch kurz davor, dass die fertig sind jetzt mit ihrer Sperrung, oder?
Ja, kann man so sagen, genau. Also erstmal gab es ja erstmal, ich sag mal, eine Hiobsbotschaft, ne? Als wir so, ich glaube, wann war das, Kümmi? Mitte Februar Februar kam die große Ansage, so Leute, wir schaffen es nicht. Diese Minustemperaturen, der gefrorene Boden hat alles irgendwie kaputt gemacht, hat alles ruiniert, unsere Pläne. Und dann wurde jetzt praktisch der Termin zur Freigabe, muss man sagen, Rostock-Hamburg über Schwerin, jetzt auf den 15. Mai verlegt. Eigentlich sollte die Strecke ja schon am 30. April wieder aufgemacht werden.
Ne? Genau, da kann ich nur ganz kurz was dazu sagen. Diese Strecke von Hamburg nach Rostock, die führt über Hagenow und anders als dann nach Berlin, biegt die plötzlich nach Norden ab und führt dann nach Schwerin. Das heißt, schon vor Ludwigslust, das ist eine dieser Engstellen, wo diese Brücke einfach nicht fertig werden konnte wegen der Temperaturen über den Ludwigsluster Kanal. Die wurde komplett neu gebaut. Deswegen ist diese Strecke schon, ja, oder leider 2 Wochen später oder nur 2 Wochen später fertig. Die andere Strecke, das dauert noch länger.
Ich wollte gerade sagen, genau. Das ist ja noch eine Geschichte, die wird uns ja noch bis Mitte Juni dann beschäftigen, ne? Von Schwerin nach Berlin jetzt zum Beispiel.
Nach Greifswald.
Genau, richtig, korrekt, genau.
Jetzt hattest du, Kümmi, eben Ludwigslust ja schon mal erwähnt. Ich habe gehört, die Ingenieure sind da richtig kreativ geworden an der Stelle.
Das ist richtig. Also die Bahn hat wirklich dann versucht und es hieß ja auch bis kurz, bevor diese Bombe geplatzt ist, wir werden doch nicht pünktlich fertig, hieß es, ja nein, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Ich habe mir das vor Ort dann auch auf den Baustellen angeguckt. In Ludwigslust zum Beispiel, ich hatte es eben gerade erwähnt, diese Bahnsteige, wo diese Betonfertigteile gesetzt werden, die dann in den Boden quasi betoniert werden müssen. Ja, da haben die dann große Planen, Folien drüber gelegt und haben dann, kennt man vielleicht, wenn so Bautrocknungsheizmaschinen irgendwie in Rohbauten stehen, damit irgendwie die, das haben die dann, haben die diese heiße Luft da unter diese Folie reingeblasen. Die hat am Anfang irgendwie 40, hinten zumindest noch 10 Grad, am Ende nach 50 Metern. Aber das hat gereicht, damit wenigstens diese 50 Meter dann schon mal betoniert werden konnten. Und über diese Brücke, die jetzt schon mehrfach erwähnt wurde, da ist ein Zelt von mehreren hundert Quadratmetern Größe gebaut worden. Und auch dieses Zelt wurde beheizt mit Bauheizungen, damit einfach der Beton, ja, nicht kaputt friert, aushärten kann. Aber klar, das dauert alles. So ein Zelt wurde dann relativ spontan organisiert und von Gerüstbauern aus der Region hingestellt. Aber klar, es geht dann am Ende nicht so schnell, wie es eigentlich geplant ist, wenn man von einem normalen Winter ausgeht, wo man mal 1-2 Wochen ein bisschen Frost hat und ansonsten die berühmten 7-8 grauen Nieselgrade. Das ist dann einfach so. Und ja, das ist die Folge, dass wir jetzt 6 Wochen später erst von Berlin nach Hamburg kommen.
Ich finde aber, Kühe, muss man sagen, das geht eigentlich noch. Also ich habe tatsächlich erwartet, dass das noch länger dauert. Denn nach diesen ganzen Botschaften, ne, wie wirklich wie der Boden gefroren ist, dass sie nicht weitermachen konnten, habe ich wirklich gedacht, wir landen irgendwann Juli, August.
Ja, weißt stimmt. Du? Also genau diese Frage habe ich natürlich bei der Bahn auch gestellt. Und haben gesagt, naja, Kinders, aber ihr müsst doch einen Winter einplanen.
Ja, richtig.
Und haben die gesagt, ja, Entschuldigung, ich meine, ganz doof sind wir auch nicht.
Genau.
Natürlich haben wir einen Winter eingeplant. Wir haben auf die Klimatabelle der letzten 10, 15 Jahre geguckt und haben festgestellt, ja, so 2-3 Wochen Frost, das kann uns schon mal ein bisschen ausbremsen. Ja. Die haben wir eingeplant. Am Ende waren es jetzt 9 Wochen Frost und sie werden 6 Wochen später fertig. Da haben wir genau diese Differenz, diese 2-3 Wochen. Und ja, das Problem ist einfach, du kannst natürlich von vornherein sagen, wir planen 3 Monate Winter ein, wo wir nicht bauen. Aber dann bedeutet das, die Generalsanierung wird schon von vornherein nicht 9 Monate geplant, sondern 12 Monate. Ja, dann ist der Aufschrei auch wieder groß. Das muss doch schneller gehen. Hier, also und was kostet das alles?
Genau.
Ne? Also das ist ja wirklich eine blöde Situation gewesen in diesem Jahr. Und ja, wenn du einen Winter hast, wie du ihn seit 10, 15 Jahren nicht mehr hattest, zumindest was die Temperaturen angeht, du hattest vorhin das Eis angesprochen auf der Ostseemeer, ja, dann passiert sowas.
Na und vor allem aber für die Pendler natürlich auch wirklich heftig, ne?
Total nervig, ich kann das auch komplett verstehen. Die Hoffnung ist ja einfach, dass, ich sag mal, die Pendler waren ja auch vor der Generalsanierung häufig schon, ich sag mal, missgelaunt, weil
gereizt,
weil dann irgendwie Züge ausfielen oder später kamen wegen Problemen im Stellwerk. Ich habe mir das Stellwerk in Büchen zum Beispiel angeguckt,
ja,
kurz vor Hamburg.
Da
ist eben Technik verbaut, die ist aus Mitte der 80er Jahre. Relais. Das war die Zeit, wo das Fräulein vom Amt, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, noch die Telefonverbindung hergestellt hat.
Ja.
Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Und dass so eine Technik irgendwann eben auch, die funktioniert eben auch nicht digital, sondern elektromechanisch, da hast du Verschleiß, sowas geht kaputt, sowas zu reparieren, das dauert. Ja, und das ist natürlich die Hoffnung, dass man eben auch mit der Umstellung jetzt auf digitale Technik, auf digitale Stellwerke einfach, wenn dann letztendlich die Züge wieder rollen, dass es dann einfach zuverlässiger wird und weniger Einschränkungen hat und man sich auf seinen Zug auch verlassen kann. Das ist das große Ziel.
Ja. Kurzer Einschub an dieser Stelle. Neben vielen Dauerbaustellen sieht sich die Deutsche Bahn ja auch immer häufiger anderen Herausforderungen ausgesetzt, wenn zum Beispiel mal der Bordfunk ausfällt oder auch Kabel mutwillig durchtrennt werden. Die Deutsche Bahn gut gerüstet für den Krisenfall. Mit diesem Thema haben sich die Kollegen vom Deutschlandfunk im gleichnamigen Podcast auseinandergesetzt und ihr findet die Folge in der App von ARD Sounds und natürlich auch in unseren heutigen Shownotes. So, ihr zwei, jetzt soll ja die Strecke Rostock-Hamburg ab dem 15. Mai wieder freigegeben werden. Wir freuen uns alle, also in Greifswald nicht so, aber der Rest freut sich. Das klingt ja erstmal gut, das Ganze hatte aber gleich ja wieder so einen bitteren Beigeschmack, denn um die frühen ICEs auf der Strecke, da gab es heftige Debatten, ne?
Oh, da sagst du was mir, ja, die Bahn, die wollte ja 2 Früh-ICE streichen, weil diese ICE laut Bahn nicht genug ausgelastet waren. Ich, auch als ehemaliger Pendler Richtung Hamburg, war natürlich ich so, Entschuldigung, wie bitte? Ich habe ja selbst in diesen Zügen gesessen, da haben eher Plätze gefehlt. Ich habe gestanden, es haben Waggons gefehlt. Deswegen war ich erstmal so, das ist ja interessant, okay. Es ist aber tatsächlich so, also es ging ganz konkret um den IC um 5 Uhr etwa ab Rostock und dann gab es ja noch einen späteren um 5.45 Uhr in den vergangenen Jahren. Ne? Wurde ja jetzt auch über die Jahre natürlich geändert. So, da ging es halt darum, dass man jetzt wirklich sagt, okay, diese Züge lohnen sich nicht mehr, die schmeißen wir raus aus dem Programm, die ICE. Und dann war natürlich der Aufschrei groß, logischerweise, die Pendler sonst immer natürlich enorm genutzt, diese Züge. Hat natürlich dann gesagt, okay, Moment Leute, wir brauchen diesen Zug oder wenigstens einen dieser ICE brauchen wir. Und ja, da hat das Land natürlich ein bisschen Druck gemacht, auch auf die Deutsche Bahn und hat dann beschlossen, gut, knapp 2 Millionen Euro gehen an die Deutsche Bahn, damit wenigstens einer der Früh-ICE bleibt. Und dann ging natürlich auch die Verhandlungen los. Okay, wie handhaben wir das Ganze? Und dann wurde jetzt entschieden, der wird als Sonderfall behandelt. Das heißt, das Geld zahlt diese knapp 2 Millionen Euro an die Deutsche Bahn. Funktioniert aber als Regionalzug, denn diese werden ja auch vom Land immer bestellt.
Ne?
Die
genau, werden das ja vom, ist, genau. Genau, das ist nämlich das, das Schwierige bei der Deutschen Bahn. Man steigt ja da immer ein und fährt los und kommt irgendwann an, hoffentlich pünktlich, aber das ist einfach ein unheimlich komplexes System, die Bahn. Auch was diese Regionalzüge, ICEs, Geschwindigkeiten überholen, wer bestellt was und so weiter. Dadurch, dass die Bahn privatisiert wurde vor einigen Jahren zu einer Aktiengesellschaft, müssen die natürlich wirtschaftlich denken und arbeiten. Sie müssen Dividenden an die Bundesrepublik Deutschland zahlen und. Also das ist ein hochkomplexes System und ja, die ICE sind normalerweise eigentlich Züge, mit denen die Bahn Geld verdienen muss durch Ticketverkäufe. Die Regionalexpresse oder Regionalbahnen sind, ich sag mal, grundfinanziert, weil die Länder, nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, auch Brandenburg und das Saarland und Bayern, diese quasi bestellen und eben auch bezahlen.
Ja, und das ist jetzt in dem Fall eben jetzt ein ICE geworden, eigentlich als Regionalbahn gedacht. Was positiv zu erwähnen ist, es sieht jetzt so aus, dass du das Deutschlandticket darin nutzen kannst. Das heißt wirklich, das Deutschlandticket, was ja normalerweise nur in den Regionalbahnen, Regionalexpressen und im Nahverkehr gilt, kannst du dann auch in diesem ICE am Morgen, der aus Rostock kommt, eben nutzen. Und das ist schon mal auch ein kleines, das ist schon mal ganz positiv.
Okay, jetzt habe ich persönlich noch eine Frage, die mir auf den Nägeln brennt an Christoph.
Ja.
Du warst ja jetzt lange dabei, hast gedreht. Ich weiß gar nicht, wie viele Drehtage insgesamt waren das?
Na, insgesamt hatten wir 5 Drehtage, so wird das dann gezählt. Wir waren häufiger an der Strecke, kann ich sagen, aber ja.
Und was für euch, was war da so die größte Herausforderung? Du hast ja von dieser großen Logistik gesprochen. Da musst du ja auch Teil gewesen sein. Also was war so die größte Herausforderung für euch?
Na, es ist schon schwierig, wenn man, ich sag mal, Entscheider dann auch mal vor die Kamera kriegen will, ihn Fragen stellen will, warum klappt etwas nicht. Diese Terminabsprachen mit dem Gesamtprojektleiter, der eigentlich in Berlin sein Projektbüro hat, in Spandau, den auch mal an die Strecke zu kriegen, nach Büchen, nach Ludwigslust oder selbst den Projektleiter, der nur in Anführungszeichen nur für Ludwigslust, eine der größten Baustellen zuständig war, selbst den mal irgendwie für eine Stunde irgendwie aus seinen Konferenzen, Absprachen und Terminen rauszueisen, das war wirklich schon schwierig und daran merkst du eben auch, wie das ein komplexes System ist, das ineinander greifen muss, damit da alles funktioniert und jetzt klopfen wir mal auf Holz, dass am 14. Juni wirklich alle Züge wieder fahren und vor allem, dass das große Ziel dann der Bahn auch in Erfüllung geht, mehr Pünktlichkeit, mehr Zuverlässigkeit, mehr Kundenfreundlichkeit.
Ja. Ich weiß nicht, ob das an dieser Strecke zu messen ist, aber gut, es wäre auf jeden Fall ein guter Anfang.
Für die Westmecklenburger wäre das schon mal ein guter Anfang.
Ja. Sehr, sehr schön. Ja, das heißt, eure 14. April war deine Sendung, ne?
14. April um 18.15 Uhr im NDR-Fernsehen.
Und solltet ihr das verpassen, keine Sorge, wir haben die natürlich auch in der ARD-Mediathek. Ist sie da vielleicht jetzt schon drin?
Genau.
Da ist sie schon drin.
Man kann sie schon gucken. Hervorragend. Den Link stelle ich euch natürlich auch in unsere heutigen Shownotes. Und jetzt sage ich erstmal vielen, vielen Dank an Christoph Kümmeritz und Theresa Hebert aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin.
Danke.
Die Redaktion der heutigen Folge, die hatte Ulrich Lars Huschka. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Sounds App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.